In Matthäus Kapitel 18 lehrt uns der Herr wichtige Einstellungen für unser Zusammenleben als Familie Gottes, als Gemeinde Jesu. Die erste Einstellung, die wir haben müssen, ist Demut. Dass wir werden wie die Kinder, dass wir uns nicht selbst groß machen. Dass wir auch rücksichtsvoll leben, Rücksicht aufeinander nehmen, dass wir einander kein Anstoß sind. Und dann das letzte Mal haben wir gesehen, dass wir den Verlorenen nachgehen, die sich verlaufen haben. Dass wir der Hüter, der Hirte, ein guter Hirte unseres Bruders sind und unserer Schwester sind. Dass wir Geschwister, die in Sünde leben, konfrontieren. Liebe geht nach. Gleichgültigkeit ist das Gegenteil von Liebe. Tratsch auch. Das ist auch lieblos und zerstörerisch. Wir wollen miteinander reden, unter vier Augen, nicht übereinander reden. Vers 15, wenn dein Bruder sündigt, so geh hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Und wenn wer zu dir reden will, über wem anderen, dann schick ihn zurück zu dem, über den er reden will. Und heute, als dritten Abschnitt, da lernen wir Vergebungsbereitschaft, Barmherzigkeit, Gnade. Was sagt uns unser Text heute? Vers 21, dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Es gibt diese Geschichte von einem Cowboy, der nach seiner Hochzeit mit seiner Braut nach Hause reitet. Und das Pferd stolpert über einen Stein. Und der Cowboy sagt, eins. Sie reiten weiter durch die Wüste. Das Pferd strauchelt ein zweites Mal. Der Cowboy sagt, und zwei. Kurz bevor sie zu Hause bei ihrer Farm ankommen, stolpert das Pferd ein drittes Mal und der Cowboy sagt, drei. Und er steigt ab, zieht seinen Revolver und erschießt das Pferd. Seine Braut ist völlig aus dem Häuschen und sagt, hey, das kannst du doch nicht machen, das arme Pferd. Cowboy sagt, eins. Beim Fußballspielen, eine Verwarnung, gelbe Karte, rote Karte, du bist raus. In der Schule ist es auch öfter so, gell? Lehrer haben öfter so dieses System, du kriegst eine Verwarnung, zweite Verwarnung, bei der dritten Verwarnung kriegst du einen Eintrag oder sonst irgendeine Strafe. Das scheint uns irgendwie angemessen zu sein. Dreimal, beim dritten Mal bist du raus. Und auch die Juden hatten so eine ähnliche Vorstellung. Die Rabbis haben gesagt, du musst dreimal vergeben. Und hier haben wir den Petrus, der zu Jesus kommt und sagt, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Und er sagt, bis siebenmal? Seht, was der Petrus hier tut. Petrus hat das verdoppelt eigentlich, was seine Kultur gesagt hat, und hat gesagt, ich lege noch einen drauf. Und ich bin mir sicher, der Petrus hat erwartet, dass er gelobt wird von Jesus, dass Jesus sagt, boah, Petrus, du bist ein unwahrscheinlich barmherziger Typ, ich glaube, dich mache ich zum ersten Papst. Und was denkt ihr, findet ihr das nicht großzügig? Weißt du, wo ist so eure Toleranzgrenze? Nimm mal an, dein Bruder oder deine Schwester sündigt gegen dich, weiß nicht, fährt dich lieblos an oder belügt dich oder beklaut dich oder redet schlecht über dich. Das erste Mal deckst du es vielleicht noch in Liebe zu, denkst dir, okay, ich vergebe, schwamm drüber. Zweite Mal gehst vielleicht hin und sprichst es an. Und er sagt, oh, Entschuldigung, tut mir leid, kannst du mir vergeben? Ja, okay, ich vergebe dir, aber geh hin und sündige nicht mehr. Was, wenn er später noch ein drittes Mal dasselbe tut? Wie reagierst du dann? Bist du frustriert? Hey, was ist los mit dir? Du hast gesagt, du willst dich ändern. Ich komme mir irgendwie ein bisschen verarscht vor, verletzt meine Gefühle. Hier will er die rote Karte zeigen. Aber okay, ich vergebe noch ein drittes Mal. Vergeben ist übrigens die Entscheidung, den anderen so zu behandeln, als hätte er es nicht getan. Und dann passiert dasselbe, dann tut er dasselbe noch einmal ein viertes Mal und ein fünftes Mal und ein sechstes Mal und ein siebtes Mal. Sagen wir am selben Tag. Wo ist deine Schmerzgrenze? In Lukas 17 hat Jesus gesagt, habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Das ist mehr, als wir in uns haben. Hilf uns, Herr. Petrus sagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Bis zu siebenmal? Ist eigentlich ziemlich gut, oder? Siebenmal? Wo wäre deine Schmerzgrenze? Siebenmal? Eigentlich ziemlich geduldig von Petrus, oder? Was denkt ihr? Unser natürliches Gefühl sagt uns auch, irgendwo muss eine Grenze sein. Irgendwann ist es gut. So unlimitierte Vergebungsbereitschaft, das kommt uns so vor, als würden wir uns ausnutzen lassen, oder? Das kommt uns vielleicht sogar so vor wie Schwäche. Ich würde gerne auf den Tisch schauen und sagen, hey, jetzt langt's aber. Jetzt ist aber gut, jetzt reicht's. Oder die Pistole rausholen wie der Cowboy und den Bruder erschießen. Jetzt langt's. Und unsere Kultur spiegelt das wieder, oder? Es gibt viele Filme, die so nach dem Plot ablaufen, dass dem Helden irgendein schlimmes Unrecht angetan wurde oder irgendjemanden aus seiner Familie oder so ähnlich. Und dann geht dieser Held auf seinen Rachefeldzug und er zahlt es den Leuten heim und er eliminiert einen nach dem anderen Bösen. Und wir mögen das, oder? Das fühlt sich gut an, das fühlt sich gerecht an. Wir sagen, ja, leg ihn um. Aber hey, wir sind Christen. Was würde Jesus tun? Und Jesus sagt es dem Petrus und ich denke, wir sind mit dem Petrus schockiert über das, was Jesus sagt. Seine Antwort ist hier im Vers 22. Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal 7 Mal. 70 mal 7? Das ist 490, oder? 490 Mal? Ist es überhaupt möglich, dass ein Bruder so oft gegen einen sündigt? Ich denke, wenn wir so an die Lebenszeit eines Ehepaares denken, könnte durchaus eine realistische Zahl sein. Aber den Punkt, den Jesus hier macht, ist natürlich kein Zahlenspiel. Er gibt hier keine Matheaufgabe. Wie viel ist 70 mal 7? Das hätten wir gerne in unserem gesetzlichen Denken, oder? Dass wir mitzählen können. Okay. 488, 499, 490, 491. Und jetzt haue ich dich sowas von in die Pfanne. Jetzt ist es gut. Nee, wir leben nicht unterm Gesetz. Er sagt, du musst so und so viel mal vergeben. Oder du musst so und so viel Prozent geben. Das Gesetz funktioniert auf der Basis von Gerechtigkeit. Und wenn wir so in diesen Kategorien denken von Rache oder Strafe, dann leben wir noch immer auf dieser Ebene des Gesetzes, der Gesetzlichkeit. Nee, wir leben unter einem neuen Bund. Wir leben unter einem höheren Standard. Johannes 1 sagt uns, Jesus hat uns Gnade gebracht. Das ist die Ebene, auf der wir uns bewegen unter dem neuen Bund. Also was Jesus hier sagt, wenn er sagt 70 mal 7 Mal, er spricht hier von jüdischer Zahlensymbolik, angelehnt an 1. Mose 4, Vers 24. Das ist symbolisch, was damit gemeint ist. Wie oft sollen wir vergeben? Sehr, sehr oft. Grenzenlos. Es geht hier nicht um irgendeine gesetzliche Regel, die Jesus gibt, sondern es geht um eine Herzenseinstellung. Wir sollen schnell sein zu vergeben. Wir sollen oft vergeben. Wir sollen ohne Begrenzung vergeben. Und die praktische Frage für dich und mich ist, gehst du so in den Tag? Dein Herz so vorbereitet mit dieser Einstellung, mit dieser Herzenshaltung? Bist du ein barmherziger Mensch? Bist du ein gnädiger Mensch? So wie dein Herr Jesus. Jesus, der noch am Kreuz für seine Folterer, für seine Mörder gebetet hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Das sehen wir schon, vergeben ist gegen unser Gefühl. Das hat nichts damit zu tun. Ist keine Gefühlsangelegenheit. Du wirst dich nie danach fühlen. Hey, dieses Unrecht, dieser Schmerz, diese Demütigung, die der andere dir angetan hat, das ist echt. Das fühlt sich auch echt an, das tut weh. Und wir müssen das nicht verleugnen, wir müssen das nicht wegdiskutieren, wir müssen auch nicht sagen, hey, es ist okay, es war okay. Nee, es war nicht okay, sonst müsstest du es nicht vergeben. Aber das Kreuz hat sich nicht gut angefühlt. Jesus wurde zu Tode gefoltert. Ihr wisst, bevor Jesus gekreuzigt wurde, wurde er ausgepeitscht. Und jede Bewegung auf diesem Kreuz hat wohl diese Striemen auf seinem Rücken wieder aufgewetzt. Kreuzigung war eine extrem grausame, schmerzhafte Folter. Ein Gekreuzigter hat rotiert um diese Nägel, an denen er gehangen ist. Er musste, um atmen zu können, für jeden Atemzug musste er sich hochziehen. Also höllische Schmerzen, unerträgliche Schmerzen bei jedem Atemzug. Und ich weiß nicht, dass Jesus irgendwie so warme Gefühle hatte zu dieser Zeit für die, die ihm das angetan hat. Ich denke, unsere natürliche Reaktion wäre, ihr habt mir das angetan. Fahr zur Hölle. Vergeben heißt, den Schmerz, die Schuld, das Unrecht in einem gewissen Sinn in dich aufzunehmen. Es anzunehmen, es zu ertragen. Zu sagen, hey, diese Schuld, diese Sünde, das endet bei mir. Ich nehme es auf. Ich durchbreche diesen Kreislauf. Unsere natürliche Tendenz ist, ich zahle dir es heim. Das sehen wir bei unseren Kindern sehr gut. Die leben das ganz natürlich aus, gell? Der eine macht, der andere haut zurück. Und dann geht es hin und her und hin und her. Und wenn ich mich entscheide zu vergeben, dann sage ich es, hört auf bei mir. Ich stecke den Schlag des anderen ein. Und ich lass los. Ich vergebe. Ich halte es nicht entgegen. Barmherzigkeit, Gnade, Vergebung. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Matthäus 26 sagt Jesus, als er das Abendmahl einsetzt, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Ich habe mein Leben gegeben, ich habe mich aufgeopfert zur Vergebung der Sünden. Und Vergebung in dem Ausmaß, wie Jesus davon spricht, das ist nicht natürlich für uns. Das kommt uns auch nicht natürlich. Vergebung ist immer was Unverdientes, es ist immer ein Akt der Gnade, es ist was Übernatürliches. Das kann ich nur durch seinen Geist in mir fortwährend vergeben. 70 Mal, 7 Mal vergeben. Du wirst dich nie danach fühlen. Es ist immer ein Glaubensschritt gegen deine Gefühle. Und Jesus hat uns verheißen, dass er bei uns sein wird, dass er uns stärken wird, seine Zeugen zu sein. Und diese Kraft Gottes dazu kommt, wenn wir uns entscheiden, wenn wir einen Schritt gehen, nicht vorher. Corrie ten Boom erzählt diese Geschichte. Sie war eine Frau aus Niederlanden, aus Amsterdam. Ihre Familie hat in der Nazizeit Juden versteckt bei sich daheim und wurden dann verraten. Und die ganze Familie ist ins KZ gekommen. Und wenn ich mich recht erinnere, war sie die Einzige, die es überlebt hat. Und sie war mit ihrer Schwester in einem KZ und die wurde da umgebracht. Und sie waren Christen und sie hatte dann einen Dienst, wo sie rumgereist ist und über Vergebung gepredigt hat, ihr Zeugnis erzählt hat. Und bei einer ihrer Veranstaltungen kam ein Mann nachher auf sie zu. Und sie hat erkannt, es war ein Wärter in diesem KZ, in dem sie war. Und er hatte sogar was mit dem Tod ihrer Schwester zu tun. Und er kommt auf sie zu und sagt, erkennst du mich noch? Ich habe zu Jesus gefunden. Ich bin ein Bruder, kannst du mir vergeben? Und er streckt ihr die Hand entgegen. Und die Corrie berichtet, dass in ihr all dieser Hass, all dieser Schmerz, alles wieder hochgekommen ist und sie hat sich gefühlt so kalt wie ein Stein. Aber sie hat gesagt, im Vertrauen auf Jesus, im Gehorsam Jesus gegenüber, hat sie ihre Hand ausgestreckt und die Hand dieses Mannes ergriffen und gesagt, ich vergebe dir. Und sie hat gesagt, in dem Moment hat die Liebe Gottes ihr Herz durchflutet und sie hatte echte tiefe Liebe für diesen Mann, für diesen Mörder ihrer Schwester, der ein Bruder war, der gerechtfertigt war durch die Gnade Jesu. Nicht vorher ist die Kraft Gottes gekommen, sondern als sie diesen Schritt getan hat. Und so ist es auch in unserem Leben. Diese Entscheidung zu vergeben ist ein Glaubensschritt gegen deine Gefühle. Trotzdem, was der andere dir angetan hat. Ein Schritt der Gnade. Und da bist du Jesus ähnlich, wenn du diesen Schritt machst. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also auch hier in meinem Leben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Seht ihr, Jesus nimmt es einfach schlichtweg an. Er setzt es schlichtweg voraus, dass wir das tun. Denn das ist, was Nachfolger Jesu tun. Das ist die Einstellung, die Nachfolger Jesu haben. Dieselbe Einstellung wie Jesus. Das ist ihr Lebensstil. Ein Lebensstil der Vergebung. Meine Frage ist dann sofort, aber wie kann ich das tun? Warum soll ich so leben? Und die Antwort für beide ist dieselbe. Die Antwort ist wegen Gnade, wegen unverdienter Gunst, die Gott für dich hat und wegen seiner Befähigung. Begnadete Menschen leben anders. Und das ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel für Vergebung ist, dass wir Gnade verstehen. Und es ist einer unserer Gemeindegrundsätze eigentlich, dass wir stark sein wollen in Gnade. Und Jesus illustriert die Gnade Gottes für uns mit einer Geschichte, wie er es so oft getan hat. Er sagt, deswegen ist es mit dem Reich der Himmel, mit Gottes Reich, mit dem Reich, das Gott regiert, wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Der hat Inventur gehalten. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Ein Talent, das war die größte Geldeinheit, Gewichtseinheit, wurde ja gewogen damals, die größte Geldeinheit, die sie damals hatten. Ein Talent hatte den Wert von 6.000 Denaren. Und ein Denar war so ungefähr ein Tageslohn. Ein Mensch musste so ungefähr 20 Jahre lang arbeiten, um ein Talent zu verdienen. Und der schuldete 10.000 Talente, also 60 Millionen Tageslöhne. Der hätte ungefähr 200.000 Jahre arbeiten müssen, ohne irgendwas zu konsumieren. Und das ist natürlich auch nicht realistisch, weil die Familie lebt nicht von Luft. Also eigentlich noch viel, viel länger. Wenn wir es auf heute umlegen, so der Durchschnittsgehalt 2018 in Deutschland war 35.200 Euro im Jahr ungefähr. Wenn wir es auf heute umlegen, wären diese 10.000 Talente etwa 7 Milliarden Euro. So groß war die Schuld von diesem Knecht. Also der Punkt von Jesus ist, dieser Knecht hatte eine unbezahlbare Schuld. Völlig außerirdisch, völlig unrealistisch, das je zurückzahlen zu können. Vers 25, da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Es wäre auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Ein Sklave damals, wenn er den höchsten Preis erzielt hat, hat er ein Talent eingebracht. Aber das war damals so. Wenn sich jemand verschuldet hatte, dann hat er die Gelegenheit bekommen, es als Sklave abzuarbeiten. Zumindest ein Teil davon. Also das wäre recht gewesen, was der Herr hier gemacht hat. Ein Gericht hätte ihn dazu verurteilt, lebenslange Sklavenarbeit. Und es hätte natürlich nie annähernd gelangt, um diese riesige Schuld zurückzubezahlen. Aber es wäre ein Stück weit Gerechtigkeit gewesen, okay. Zumindest hast du eine Strafe so. Vers 26, der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, hab Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Ist lächerlich. Ich will dir alles bezahlen. Das ist völlig unmöglich. Das ist völlig unrealistisch. Dieser Knecht brauchte nicht mehr Geduld, der brauchte nicht mehr Zeit, sondern der brauchte Vergebung. Er brauchte Gnade. Viele Menschen gehen so mit Gott um wie dieser Knecht. Sie denken, oh, ich kann meine Schuld abarbeiten, ich kann mir den Himmel verdienen, gib mir nur noch ein bisschen mehr Zeit, dann kann ich dir zeigen, wie gut ich bin, dass ich gut genug bin. Leben immer noch auf der Grundlage des Gesetzes, von Gesetzlichkeit, von eigenem Verdienst. Vielleicht auch so dieses Denken, hey, ich bin ja zumindest besser als der da, weil ich gehe in die Kirche und ich habe niemanden umgebracht. Ich habe früher so gedacht. Aber nee, da verstehst du nicht den wahren Maßstab Gottes für Gemeinschaft mit Gott. Das ist Vollkommenheit, das ist Perfektion. Jesus hat gesagt, es soll vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist Gottes Standard. Wenn du noch immer so Gesetzlichkeit lebst in deiner Beziehung mit Gott, dann verstehst du das unglaubliche Ausmaß deiner Schuld bei Gott überhaupt nicht. Manchmal, wenn wir so mit Leuten auf der Straße reden, ab und zu mal treffe ich Leute, die sagen, oh, ich habe keine Sünde. Apostel Johannes schreibt uns, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also leg mal Gottes Maßstab an. Hast du immer absolut ohne Ausnahme Gott über alles geliebt mit allem, was du hast und allem, was du bist und immer deine Nächsten geliebt wie dich selbst? Oder lass uns das Gesetz nehmen, die 10 Gebote aus dem Alten Testament. Erste Gebot, hast du immer nur für Gott gelebt? Hast du noch nie ein schlechtes Wort gesagt, ein böses Wort? Hast du immer deine Eltern geehrt, immer deinen Eltern gehorsam gewesen, auch in deinen Teenie-Jahren? Schon mal gelogen? Eine Notlüge vielleicht, wie wir so sagen? Vielleicht mal den Chef verleugnet am Telefon, obwohl er neben dir stand? Leute, wir alle haben schon gelogen. Jedes Mal, wenn wir irgendwie online einen Vertrag unterzeichnen. Ich habe die Geschäftsbedingungen und die Datenschutzhinweise gelesen. Klick. Wirklich, hast du es gelesen? Schon mal gestohlen? Schon mal kopiert im Büro, ohne zu fragen? Schon mal irgendwas runtergeladen aus dem Netz, was datengeschützt war? Wirklich immer ehrliche 8 Stunden gearbeitet, jeden Tag, nicht mal 15 Minuten früher aufgehört und gequatscht mit den Kollegen. Warst du schon mal habsüchtig? Schon mal was gewollt, was du eigentlich nicht wirklich gebraucht hast? Schon mal einen schlechten Gedanken gehabt? Schon mal gehasst? Jesus sagt, wenn das in deinem Herzen ist, dann bist du schon ein Mörder geworden in deinem Herzen. Schon mal ein Mann oder einer Frau nachgeguckt mit Lust in deinem Herzen, mit der du nicht verheiratet warst. Jesus sagt, da hast du schon die Ehe gebrochen in deinem Herzen. Und wie steht es mit Unterlassungssünden? Der Jakobus sagt uns, wer weiß, Gutes zu tun und er tut es nicht, dem ist es Sünde. Hast du immer ohne Ausnahme jede Gelegenheit, Gutes zu tun, wirklich genutzt und es getan? Hast du nie ein schlechtes Gewissen gehabt? Also komm schon, sei ehrlich zu dir selbst. Denkst du, wenn wir Jesu Maßstab anlegen, wenn du Jesu Maßstab anlegst an dein Leben, dass du 3 Sünden pro Tag schaffst? Schaffe ich in einer Minute, wenn es sein muss. Überleg dir, wenn du nur 3 Sünden pro Tag hast, dann hast du ungefähr 1000 im Jahr und rechne das mal auf dein Leben hoch. Und dann kannst du überlegen, wie viele es wirklich sind und das mal ausrechnen. Die Wahrheit ist, wir sind alle Schwerverbrecher vor dem heiligen Gott. Wir sind alle heillos verschuldet wie dieser Knecht in dieser Geschichte. Und das ist natürlich der Punkt von diesem Gleichnis. Wir sind alle verurteilt und verdammt durch unsere persönliche Schuld. Und aus uns selbst haben wir überhaupt keine Möglichkeit, das irgendwann wieder gut zu machen. Im Gegenteil, wir bauen nichts ab, wir legen jeden Tag neu dazu. Wir sind tot in unserer Schuld. Und diese Erkenntnis, das ist der erste Schritt auf dem Weg zu Gott, dass wir unsere Selbstgerechtigkeit loslassen und unser Vertrauen auf Jesus allein setzen und auf das, was er durch sein sündenloses Leben für uns und sein Erlösungswerk am Kreuz für uns erkauft hat und bezahlt hat, nämlich unsere ganze Lebensschuld. Und das ist auch der erste Schritt, dass wir gnädige Menschen werden, die Erkenntnis unserer eigenen großen Schuld. Und dann der zweite, sehen wir hier in Vers 27. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt. Wir haben einen barmherzigen, wir haben einen liebevollen Gott. Er wurde innerlich bewegt. Und er gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Die ganzen 7 Milliarden Euro. Ich erlasse dir. Du bist frei. Wow. Hat ihm die ganze Schuld vergeben. Und noch viel mehr hat Gott uns vergeben, wenn wir sein Erlösungswerk angenommen haben in Jesus. Unsere ganze Lebensschuld. Das musst du erkennen, was immer dir Menschen angetan haben, du hast Gott viel, viel mehr angetan. Und er hat dir deine Schuld erlassen. Also der zweite Punkt, der zweite Schritt ist hier, dass wir Gottes überreiche Gnade, seine Barmherzigkeit uns gegenüber verstehen. Und bist du dankbar dafür? Bist du dankbar für die Schuld, die Jesus dir erlassen hat? Und so, wenn du jemanden vergeben musst, dann schau nicht auf die Umstände, schau nicht auf denjenigen, was der dir angetan hat. Und dass es dem vielleicht nicht wirklich genug Leid tut oder dass der es vielleicht wieder tun wird oder er hat es absichtlich getan. Der verdient es, bestraft zu werden, dass ich ihn ein bisschen leiden lasse durch Unversöhnlichkeit. Ich fühle mich nicht danach, ist zu schwierig, all diese Gedanken. Nee, schau nicht darauf, sondern schau aufs Kreuz. Schau darauf, wie viel dein Gott dir vergeben hat und wie weit er gegangen ist, um dich zu erlösen. Was immer dir irgendein anderer Mensch angetan hat, es ist nichts im Vergleich zu dem, was du Gott angetan hast. Und er hat dir vergeben. Als nächstes sehen wir in dieser Geschichte denselben Knecht, nicht als Schuldner, sondern als Gläubiger. Vers 28. Jener Knecht aber ging hin und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Also 100 Tageslöhne. Vielleicht so viel, wie man in 3,5 Monaten etwa verdient. Sagen wir so, geschätzt 10.000 Euro. Das war nicht nichts. Das hat auch wehgetan. Das war auch spürbar. Das hat gefehlt. Also zumindest mir, 10.000 Euro ist viel Geld in unserem Budget. Aber es ist ein Klacks im Vergleich zu 7 Milliarden, oder? Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Also geht ihn an die Gurgel. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir und ich will dir bezahlen. Dieselben Worte, die er gebraucht hat, seinem Herrn gegenüber. Und in dem Fall war es möglich, zurückzubezahlen. 10.000 ist nicht nix, aber es ist machbar. Es ist zurückzahlbar. Vers 30, er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Der wollte ihn bestrafen, der wollte sich rächen und war natürlich nicht sehr schlau, denn wie viel, denkt ihr, konnte er der im Gefängnis verdienen, um die Schuld zurückzubezahlen? Nix. Dieser Knecht hat aus Bitterkeit, aus Unversöhnlichkeit gehandelt. Ich will dich leiden sehen, wegen dem, was du mir angetan hast. Das war seine Haltung. Ich zeig dich an. Ich sperre dich ein. Ich behandle dich wie Luft. Ich rede schlecht über dich zu allen anderen. Ich zahle das heim. Vers 31, als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, Jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich badest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Solltest du nicht auch du barmherzig gewesen sein, weil ich so barmherzig war? Ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist natürlich, klar, was sonst? Was sonst könnte ich tun nach all dem, was du für mich getan hast? Wie konnte er unbarmherzig sein, nachdem ihm selbst so viel vergeben wurde? Wie kannst du unbarmherzig sein mit deinem Bruder, mit deiner Schwester nach all dem, was Gott dir vergeben hat? Epheser 4 sagt uns, seid zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und der Herr übergab ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. Und wie lange wird das dauern? Im Gefängnis? Ja, die ganze Ewigkeit. Weil, wie vorher gesagt, im Gefängnis gab es nichts zu verdienen. Seht ihr, dieser Knecht, der hat Gnade abgelehnt. Dieser Knecht wollte Gerechtigkeit und der König gab ihm Gerechtigkeit. Er gab ihm seine gerechte Strafe. Und es war unmöglich für ihn, seine Schuld abzuarbeiten. Die einzige Möglichkeit, die dieser Knecht noch hätte, wäre umzukehren, seine Einstellung zu ändern und zurückzukehren zu Gnade. Den König nochmal anzuflehen um Vergebung. Das ist seine einzige Chance. Und Jesus sagt in Vers 35, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht an jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Nicht nur mit Worten, sondern von Herzen. Es geht um eine Herzenseinstellung. Wie ist es mit dir? Willst du Gnade oder willst du Recht? Auf welcher Grundlage willst du leben? Und es gilt für beide Seiten, für deine Beziehung mit Gott und deine Beziehung mit den Mitmenschen. Du kannst nicht sagen, ich will Gnade von Gott, aber ich will Gerechtigkeit für meine Mitmenschen. Es geht nicht. Du musst dich entscheiden. Jesus will unser Herr und unser Retter sein. Beides. Und er hat es ganz klar gemacht, er will, dass wir vergeben. Also du kannst das nicht aussuchen. Entweder Gnade oder Gerechtigkeit. Was soll die Grundlage für dein Leben sein? Für einen Jünger Jesu, für einen Nachfolger Jesu ist Unversöhnlichkeit schlichtweg keine Option. Das geht nicht. Wir beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Also musst du dich entscheiden, was wählst du? Willst du Recht, Gerechtigkeit oder willst du Gnade? Und wenn du vergibst, dann schenkst du auch Freiheit und Heil, auch dir selbst. Wenn du nicht vergibst, dann wirfst du dich eigentlich selber in dieses Gefängnis. Denn nichts hindert dein geistliches Wachstum mehr als Unversöhnlichkeit und Bitterkeit in deinem Herzen. Das bringt Trockenheit, das bringt Mangel an Frieden, das bringt Gottes Ferne in dein Herz. Und du weißt, nichts hindert deine Beziehungen mit deinen Brüdern und Schwestern mehr als Unversöhnlichkeit und Bitterkeit in deinem Herzen. Bittere Menschen verbreiten Hass, üble Nachrede, verunreinigen andere, sind kritisch, sind verurteilend, sind oft einsame Menschen, weil solche Menschen sind schwer auszuhalten, oder? Und Unversöhnlichkeit macht dich sogar körperlich und seelisch kaputt. Depressionen, Freudlosigkeit. Wir sagen, es schlägt sich mir auf den Magen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hoher Blutdruck, Schlafstörungen bis hin zum Krebs. Dieser Zusammenhang mit Unversöhnlichkeit und diesen Dingen, diesen Krankheiten, ist wissenschaftlich nachgewiesen. Also wenn du unversöhnlich bist, dann tust du eigentlich dir selbst am meisten weh. Dann wirst du zu einem Sklaven deiner Gefühle, deines bösen Herzens, letztendlich einem Sklaven von Satan. Und so die Frage heute Morgen ist, bist du unversöhnlich? Hast du irgendwo einen Groll in deinem Herzen gegen irgendeinen Bruder oder irgendeine Schwester? Gibt es da irgendwas, was du nicht vergeben willst? Wenn dem so ist, dann musst du Buße tun. Dann musst du umkehren, umdenken. Du musst es als falsch, als Sünde bekennen und zu Jesus ans Kreuz bringen. Nimm ganz klar sagen, hey, das, diese Unversöhnlichkeit, das ist falsch, das ist Mist, das muss raus aus meinem Leben. Ich kehre um, ich will mich entscheiden, so und so, das und das zu vergeben. Mach's ruhig, konkret. Und vielleicht beginnst du damit, dass du zu Jesus sagst, Herr, mach mich willig. Ich habe keinen Bock gerade. Aber mach mich willig, ich erkenne, das ist dein Wille für mich. Und ich sage nicht, dass es einfach ist zu vergeben. Aber du bist nicht allein. Und zu solchen Entscheidungen hat Gott seine Kraft und seinen Beistand und seinen Segen verheißen. Wir wollen jetzt Abendmahl feiern zum Abschluss. Und im Abendmahl erinnern wir uns daran, wie viel er uns vergeben hat. Mach dir das bewusst und sei offen und ehrlich vor deinem Herrn. Wenn du diese Sünde der Unversöhnlichkeit in deinem Herzen trägst, dann bekenn ihm das und kehr um davon. Nimm seine Vergebung an und entscheide dich heute, jetzt, während wir betrachten, wie viel er uns vergeben hat, entscheide dich zu vergeben. Und wenn es möglich ist, entscheide dich, es dieser Person auch zuzusprechen. Ich vergebe dir, diese Person freizusetzen. Und bet für sie um Gottes Segen, um Gottes Gute und werde selber frei. Entscheide dich, zur Gnade zurückzukehren. Das ist Gottes Weg. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Lukas 6, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen. Wir wollen das Abendmahl jetzt austeilen und ich würde vorschlagen, dass jeder persönlich Zeit mit Gott verbringt. Also wir warten nicht aufeinander heute, sondern Arthur wird noch ein paar Lieder spielen und nutzt diese Zeit wirklich für so ein persönliches Gespräch mit ihm, wo du ihm deinen Mist auch bringen kannst. Ganz besonders, wenn da Unversöhnlichkeit ist in deinem Herzen, wo du dich entscheidest zu vergeben, während du betrachtest. Und dann kannst du Abendmahl feiern mit dieser Herzenseinstellung und dich stärken lassen von ihm. Ich möchte gerne noch aus Matthäus 26 die Worte vorlesen, die Jesus gesprochen hat, während er das Abendmahl eingesetzt hat. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete. Und dann ist wichtig, was Jesus getan hat damit. Er brach es und gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus. Denn dies ist mein Blut des Bundes. So könnt ihr Gemeinschaft haben mit Gott, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Es gilt für dich heute, wenn du Jesus hast. Und Wenn du Jesus noch nicht angenommen hast, wäre das eine wunderbare Gelegenheit, es zu tun. Zu sagen, Jesus, ich verstehe, dass ich nicht perfekt bin. Ich brauche deine Vergebung. Ich will meine Selbstgerechtigkeit loslassen und ich will dich ergreifen. Heute sei du mein Herr und mein Retter. Und dann kannst du mit uns Abendmahl feiern. Das ist ein Gedächtnismahl für alle, die Jesus vertrauen. Amen. Lasst uns so in dieser Haltung Jesus betrachten und was er für uns getan hat.